Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich habe vor 20 Jahren die Hundeschule Stadt Mensch Hund und vor 10 Jahren das Institut für Kynagogik gegründet. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema der systemische Blick, dein soziales Umfeld und sein Einfluss auf dich und deinen Hund beschäftigen. Und wie so oft möchte ich mit einer Frage starten. Die ist hier eigentlich ganz einfach, weil wir uns unbedingt mit der Frage beschäftigen müssen, was ist denn eigentlich ein System? Vielleicht kennt ihr sowas wie Familienaufstellung oder das innere Familiensystem. Das ist das, ne, dieses, dass man so innere Anteile hat, die einem so ein bisschen was ins Ohr flüstern, der innere Kritiker zum Beispiel oder so etwas. Vielleicht habt ihr davon schon gehört. Aber grundsätzlich können wir sagen, dass Systeme miteinander verbundene Funktionseinheiten sind, die sich gegenseitig beeinflussen. Das klingt erstmal sehr trocken und man fragt sich vielleicht, was hat das eigentlich mit meinem Hund und mir zu tun? Da wollen wir mal ein bisschen reingucken. Also ich sag mal, ganz einfache oder grundlegende Systeme sind unsere Zellen, die Organe bilden. Das heißt, unser Herz ist ein System aus verschiedensten Zellen zusammengesetzt. Unsere Leber ist ein System, Nieren und so weiter. Das sind so Organsysteme. Und wir haben sicherlich sehr schnell die Idee, dass in diesen Organsystemen jeder seine Aufgabe hat. Nicht alle Zellen tun das Gleiche. Es gibt vielleicht Zellgruppen und es gibt vielleicht andere Zellgruppen. Und im Zusammenwirken haben die eine Funktion. Sie bilden ein Organ, was eine Funktionseinheit bildet, die zum Beispiel eben Blut durch den Körper pumpt. Das ist ein körpereigenes Organ mit oder ein Organsystem, mit dem wir uns gar nicht so viel beschäftigen. Aber so funktioniert das. Verbunden miteinander zu einer Funktionseinheit. Und ganz viele von diesen Organsystemen bilden dann unseren Körper. Das klingt erstmal nach Leben. Aber noch nicht, das hat auch noch nicht so ganz viel mit unseren Hunden und uns zu tun. Also, wenn wir jetzt mehrere Körper haben, also mehrere Identitäten, mehrere Persönlichkeiten, mehrere Individuen, dann bildet sich daraus eine Familie. Und das Spannende im System ist eigentlich der Kern oder dieses wichtigste System, womit man sich zum Beispiel ganz häufig in Familienaufstellungen beschäftigt, ist die Herkunftsfamilie. Das ist die Familie, die genetisch miteinander verwandt ist. Warum das wichtig ist und warum das so wichtig ist für das, was wir erleben, ist, dass wir natürlich, ne, ihr erinnert euch vielleicht an einen Podcast über Persönlichkeit, sowas wie Temperament zum Beispiel ist veranlagt. Veranlagt bedeutet, es ist genetisch festgelegt. Und das heißt, dass wir etwas von unseren Vorfahren mitbekommen, zumindest bezüglich unseres Temperamentes. Und was man festgestellt hat, und das ist schon ein paar Jahre her, aber es war nach den 2000er Jahren, also noch relativ aktuell, man hat festgestellt, dass bestimmte psychische Erfahrungen und Dinge, die man erlebt, die Genetik verändern können. Das ist die sogenannte Epigenetik. Das heißt, dass Gene, wenn man besonders viel Stress hat oder ähnliches, dass die anders abgelesen werden. Das heißt, viele Menschen haben vielleicht eine Veranlagung für etwas, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu kriegen. Und es entscheidet aber die Epigenetik, sprich wie viel Stress man hat, ob das wirklich zum Tragen kommt, also Stress oder andere Geschichten. Und das wird dann wieder weitergegeben. Genetik verändert sich. Und das ist etwas, was dann das Erleben und die Erfahrungen, die wir machen, in unserem Leben mit unserer Herkunftsfamilie beeinflussen. Einmal auf genetisch-epigenetischem Weg und natürlich in dem Erleben, was wir mit unserer Herkunftsfamilie haben, insbesondere der Eltern, weil die natürlich ihre Geschichte mitbringen und ihr Erleben und ihre Wahrnehmung und ihr Umgehen mit uns vielleicht als Kindern beeinflusst natürlich auch, wie wir uns entwickeln. Und das macht es so besonders wichtig, wie es um unsere Herkunftsfamilie steht. Und was ganz spannend ist, das ist bei Hunden natürlich genauso. Auch da wirkt Genetik und Epigenetik. Also Hunde kriegen auch nicht nur von ihren Hundeeltern mit, ob sie jetzt braune oder schwarze Flecken haben, die Ohren stehen oder kippen, sondern da gibt es eben auch, das Temperament wird vererbt und bestimmte epigenetische Einflüsse zeigen sich auch dort. Und es ist ganz wichtig, dass uns das bewusst ist, weil sehr häufig erleben wir in unseren aktuellen Familien, also was weiß ich, Zusammenleben mit Partner, Partnerinnen, Kindern und Hunden, Dinge, wo wir sagen, woher kommt das? Warum reagiere ich so? Warum kann ich bestimmte Dinge nicht sein lassen? Oder warum reagiert mein Hund so? Warum haben wir immer wieder gleiche Abläufe oder ähnliche Abläufe? Oder warum habe ich zwei Hunde nacheinander, die eigentlich ganz unterschiedlich sind, vielleicht sogar unterschiedliche Rassen, und dennoch entwickeln sie sich in bestimmten Bereichen ganz ähnlich? Das hat mit der Herkunftsfamilie zu tun. Das hat in Bezug auf unseren Hund vielleicht damit zu tun, dass wir, ohne das wissentlich zu merken, Dinge, die wir in unserer Herkunftsfamilie erlebt haben, auf unsere aktuelle Familie, inklusive des Hundes, transferieren. Das heißt, wir wiederholen unsere Erfahrungen. Das kann sich auch weiterziehen in das nächstgrößere System. Also wir haben das kleinste System, das Organsystem sozusagen aus Zellen gebildet, dann haben wir den Körper, dann haben wir die Herkunftsfamilie, dann haben wir die aktuelle Familie. Und ein noch größeres System, was aber auch wieder Einfluss nimmt, ist das soziale Umfeld. Das kann sein die Straße, in der wir wohnen, das kann sein die Vereine, in denen wir sind, das kann die Schule sein, in die wir gehen, die Uni oder was auch immer, die Firma, in der wir arbeiten, all das sind auch Systeme. Funktionseinheiten, die sich gegenseitig beeinflussen, die in irgendeiner Art und Weise miteinander verbunden sind. Und wie wir auf unser soziales Umfeld reagieren, wie wir das gestalten, wie wir reagieren auf das, was von unserem sozialen Umfeld, egal ob Familie, Verein oder Ähnliches, an uns herangetragen wird, da ist sehr viel die Erfahrung mit der Herkunftsfamilie ausschlaggebend. Ein noch weiteres, größeres System ist die Kultur, in der wir leben. Das hieße jetzt, zumindest so wie wir jetzt hier gerade leben, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir einen theoretischen Grad an Meinungsfreiheit haben, der, glaube ich, weltweit gesehen ziemlich hochstehend ist, dass wir eine relative Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern haben und so weiter und so weiter. Wir haben Schulpflicht, wir haben, ja Gott, man muss einen Führerschein machen. Das sind alles so kulturelle Dinge, also um Auto fahren zu dürfen. Das ist die Kultur, die uns beeinflusst und zu der wir auch gehören. Ein System ist etwas, was miteinander verbunden ist. Menschen, die sich dem System entziehen, stoßen meist an Grenzen und meist ist das schmerzhaft. Sowohl für den, der sich entzieht, als auch für die Kultur oder das System an sich. Das größte System, was wir so im Normalfall in unserem Leben erleben, ist unser Planet, unser wunderschöner Planet. Und es gibt Menschen, die sich so sehr mit diesem Planeten identifizieren, dass sie sehr viel investieren in dieses System, indem sie eben versuchen, Natur zu schützen, den Klimawandel aufzuhalten und all solche Geschichten. Und es gibt dann die sehr engagierten Menschen, die meinen, das System Planet reicht uns nicht, wir wollen auch zu den Mars und wir müssen ja jetzt auch wieder auf den Mond fliegen und all solche Geschichten. Das ist dann ein noch größeres System. Und das Allergrößte wäre eben das Universum. Über Gott wollen wir jetzt lieber nicht reden. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Was wesentlich ist, ist, dass wir uns mit Systemen identifizieren, dass wir Teil sein wollen von etwas. Und das ist etwas, was wir als Menschen und auch Hunde mitbekommen haben. Wir sind als Säugetiere von unserer Herkunftsfamilie beziehungsweise von demjenigen, und es muss ja nicht die genetische Herkunftsfamilie sein, es kann auch, nur wenn ich adoptiert wurde sehr früh oder so, kann es natürlich auch eine zweite aktuelle Familie sein. Wir sind abhängig davon, dass wir versorgt werden. Säugetiere müssen Versorgung erfahren. Die kommen in einem sehr, sehr unreifen Stadium sozusagen zur Welt, sind sehr unreif und können sich nicht selber erhalten. Das heißt, Säugetiere sind komplett anders veranlagt als zum Beispiel Vögel, die Nestflüchter sind. Man kann nur Hühner in so Brutkästen großziehen und sie dann irgendwie, was weiß ich, in einer Kiste halten, bis sie dann so ein bisschen stabiler sind, weil sie auf die Welt kommen und fressen können. Weil sie allein Futter, was ihnen angeboten wird, aufnehmen können. Das kann ein Säugetier so nicht. Ein Säugetier braucht die Versorgung und ein Säugetier braucht die Fürsorge. Und deswegen ist die Herkunftsfamilie so wahnsinnig wichtig. Also im Normalfall ist ja die Herkunftsfamilie die Familie, die am Anfang versorgt. Nicht immer, aber meist ist es so. Und das gilt natürlich auch für Hunde. Für Hunde ist es so, dass die Herkunftsfamilie sehr häufig natürlich auch genetisch Vater und Mutter sind und Großeltern, genau wie bei uns auch, also genetisch und epigenetisch. Aber es ist zudem noch so, dass bei Hunden sehr häufig nur die Mütter, die sind in den ersten Wochen für den Hund zuständig. Also ein Welpe wird ja im Normalfall in der Wurfhöhle oder Wurfkiste geboren. Und da hat der Papa erstmal noch nichts drin zu suchen und auch nicht die Tante oder der Onkel, sondern die ersten Wochen, also die allererste Zeit, verbringt die Hundemama mit ihren Welpen für sich allein und kümmert sich und zeigt Fürsorge. Dann gibt es natürlich noch die Wurfgeschwister, die entweder Konkurrenten sind oder geliebt werden. Das kann, je nachdem wie die Situation ist, kann das so oder so sein. Und es zeigt uns aber, wie extrem, also unglaublich extrem wichtig die Hundemama ist. Das ist natürlich für die Hundemuttis ein sehr verantwortungsvoller Job, aber die entscheiden in diesen ersten 4 Wochen, wo der kleine Welpe wirklich komplett und total abhängig ist. Ab 4 Wochen könnte man anfangen zuzufüttern, manchmal muss man das auch früher, wenn eben was nicht so gut klappt. Aber in dieser Zeit machen Hunde die allerersten Erfahrungen und diese Herkunftsfamilie, die ersten Erfahrungen mit Hundemama und die ersten Erfahrungen mit Wurfgeschwistern und sogar vorgeburtliche Erfahrungen sind extrem prägend für alles, was dann kommt. Also sowohl wir Menschen als auch die Hunde nehmen ihre Herkunftsfamilie mit. Wir nehmen die mit in unser Leben. Und das geht über das erste Lebensjahr, über die ersten 4 Wochen beim Hund hinaus. Der Mensch zum Beispiel entwickelt im circa ersten Lebensjahr so das sogenannte Urvertrauen. Das heißt, die Aufgabe der Eltern ist es, dem Menschen zu vermitteln, also dem Kind zu vermitteln, die Welt ist ein schöner Ort. Die Welt heißt dich willkommen und du bist hier an einem guten, warmen, freundlichen, wohlmeinenden Ort gelandet. Und deine Neugier und dein beginnender Explorationswillen treffen auf eine Umwelt und auf Beziehungen und Individuen, die dir begegnen, die dich fördern, die wohlwollend, die achtsam dir gegenüber sind, die deine Bedürfnisse erfüllen und so weiter. Das schafft Urvertrauen. Und darüber hinaus entwickelt der Mensch schon bis circa 3. Lebensjahr seine Bindungsmuster. Das heißt, dass dieses Vertrauen in Bedürfniserfüllung, da rein gut aufgehoben zu sein, getröstet zu werden, wenn man, was weiß ich, sich wehtut, zurückkommen zu können, wenn man etwas nicht geschafft hat und eben Unterstützung oder Trost braucht. Aber auch das sich wegtrauen, weil man weiß, die Eltern, häufig Mama am Anfang, aber insgesamt die Eltern stehen hinter einem und unterstützen einen. Und ich habe eine Basis für mein Leben. Das ist etwas, was wir so ein bisschen, die ersten 3 Jahre sind da sehr entscheidend. Und daraus bilden sich aus diesen frühen Erfahrungen, so bis zum 7. Lebensjahr, bilden sich sogenannte Beziehungsmuster. Ich bekomme als Kind, und bei dem Hund geht es noch viel, 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 viel schneller. Wir bekommen also einen Hund mit 8 Wochen, der ist emotional so entwickelt wie so ein 2-3-jähriges Kind. Also sagen wir mal, mit einem halben Jahr hat der Hund so eine Idee, wie Beziehung funktioniert. Da hat sich dann entweder relativ viel Vertrauen schon gebildet. Das ist noch nicht abgeschlossen, das braucht das ganze erste Lebensjahr mindestens. Aber es ist so ein Grundvertrauen in die Beziehungspartner, die der Hund so in unserer Familie dann, also dem aktuellen Familiensystem, vorfindet. Und beim Kind ist es so, dass das bis zum 7. Lebensjahr Pi mal Daumen eine Idee hat, wie die Familie funktioniert, wie Beziehung funktioniert, was ich erwarten darf und was ich investieren muss. Und diese Erfahrung, und das ist so wahnsinnig wichtig, also beim Kind, wenn das Kind erfährt, ich muss ganz unauffällig tun, ich darf keine Widerworte haben, am besten lächle ich immer und mache so ein Gesicht, also bin ein bisschen beschwichtigend, dann kriege ich am wenigsten Ärger, dann bin ich am wenigsten bedroht durch meine erwachsenen oder älteren Beziehungspartner. Das entwickelt sich ein Beziehungsmuster, ich muss nur alle immer zufriedenstellen, also der klassische People-Pleaser, dann komme ich einigermaßen durch. Beim Hund ist es so, dass wir häufig Welpen mit 8 Wochen bekommen, die auch so People-Pleaser sind, die ständig beschwichtigend zu anderen hinlaufen und jeden sich überall drunter werfen, auch fremde Hunde, die dann völlig genervt sind. Aber unser kleiner Hund kann nicht anders, weil auch unser kleiner Hund vielleicht die Erfahrung gemacht hat, ich muss mich mit allen immer gut stellen, damit ich unversehrt bleibe, genug zu essen habe und von meinen Geschwistern nicht drangsaliert werde und Schutz und Fürsorge und Wohlwollen von Mutti kriege. Und dann haben wir vielleicht 2 People-Pleaser, einmal hundisch, einmal menschlich, die ganz, ganz, ganz früh in ihrem Leben gelernt haben, so muss ich sein, damit es funktioniert, damit ich in meinem Familiensystem bestehen bleiben kann. Und da die Erfahrungen sich so früh eingebrannt haben förmlich, ist es ganz schwer, die zu reflektieren. weil wir natürlich als einjähriges Kind nicht überlegen, ob es jetzt sinnvoller wäre, zu argumentieren, in Verweigerungshaltung zu gehen oder einfach zu machen, was erwartet wird. Also niedlich gucken oder schreien oder so, das haben Kinder, die können das noch nicht verstehen, dass sie eine Wahl haben. Haben sie in Wahrheit auch nicht, weil sie ja auf Versorgung angewiesen sind. Also müssen sie gucken, wie sie Versorgung auslösen. Und das ist etwas, was sich dann, wie gesagt, wie einbrennt. Und das nehmen Kind und Hund mit. Und sehr häufig sogar mit in ihr Erwachsenenalter, weil sie gar nicht wissen, dass sie das haben. Und dann wird dieses System, aus dem sie kommen, egal ob Herkunftsfamilie oder aktuelles Familiensystem, werden dann ein Abbild der persönlichen Geschichte, der Geschichte der Herkunftsfamilie oder der Familie, in der ich groß geworden bin. Und das Interessante ist, wenn ich das dann mitnehme, dann kann es sein, dass ich in das aktuelle Familiensystem eine Dynamik einbringe, in Zusammenwirken mit den anderen Teilen des Familiensystems, wobei dann rauskommt, dass der sogenannte Symptomträger, also vielleicht der knurrend, bellende, beißende Hund, gar nicht der Verursacher ist, sondern dass es etwas in meiner Herkunftsfamilie war, also Beziehungsmuster, die ich in den ersten 7 Lebensjahren gelernt habe und mein Hund eben in seinen ersten Lebenswochen, die sich dann zeigen. Dann kann es sein, dass das aus meiner Herkunftsfamilie kommt oder, und das ist noch sehr viel häufiger, es kann sein, dass mein Kind oder mein Hund etwas als Symptom zeigt, was aber in der Geschichte der Eltern liegt. Und diese Dynamik in dieser Beziehung, in diesem aktuellen Familiensystem sorgt dafür, dass jemand Symptomträger wird, also auffälliges Verhalten zeigt, oder extrem beschwichtigendes Verhalten oder extrem penibles, perfektionistisches Verhalten oder sehr viel Krankheiten entwickelt und ständig irgendwie, was weiß ich, mit dem Magen zu tun hat oder mit Konflikten nicht klarkommt, ganz schnell in Stress gerät und so weiter. Es gibt so ganz, ganz viele Symptome, die jemand haben kann, die nicht durch diese eine Person, Mensch oder Hund, verursacht sind, sondern die Ausdruck des Familiensystems sind. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir nehmen mal eine aktuelle Familie. Da ist vielleicht eine passiv-aggressive Atmosphäre entstanden. Wir haben da vielleicht jemand in dieser aktuellen Familie, die so ein bisschen so Wenn-Dann-Beziehungen pflegt, wo so unterschwellig so Drohungen stattfinden, die gar nicht sind, wenn du das nicht machst, dann schlage ich dich, sondern die so sind, also wenn du das nicht hinkriegst, dann bin ich wirklich enttäuscht von dir. Und ich hatte schon eigentlich erwartet, dass du das und das tun würdest. Und eigentlich müsstest du doch auch so und so und so. Das ist so ein Druck machen, ohne die Keule in die Hand zu nehmen. So was Unterschwelliges. Und so eine gewisse Gereiztheit und so ein bisschen, na dann eben nicht. Das ist passiv-aggressiv. Und das Gemeine ist, wenn ich in meiner Herkunftsfamilie gelernt habe, dass ich mit so etwas so umgehen muss, dass ich das beschwichtige, weil sonst wird mir Fürsorge entzogen und meine Bedürfnisse werden nicht erfüllt und ich bin ja machtlos gegenüber meinen Eltern, dann kann dieser Teil der Familie, dieser eine Teil, der passiv-aggressiv vorgeht, der diese Atmosphäre schafft, kann sehr machtvoll sein und der Mensch empfindet, dass keine Gegenwehr möglich ist, da das alte, die alten Erfahrungen, das alte Beziehungsmuster aus der Herkunftsfamilie wirkt. Und dann kann es sein, dass ein Hund zum Beispiel Aggressionen gegenüber fremden Menschen zeigt und diese unterdrückte Gegenwehr, was eben der Mensch nicht ausleben kann, weil der passiv-aggressive Familienteil zu machtvoll ist, da ermächtigt sich der Hund, lebt die unterdrückte Gegenwehr, kann das aber nicht dem eigenen Menschen gegenüber tun, weil dann wäre er selber nicht versorgt, sondern, also dem aggressiv-passiven gegenüber, sondern gegenüber fremden Menschen. Und dann hat diese Atmosphäre der passiven Aggressivität dafür gesorgt, dass ein Hund nach außen Aggression zeigt, gegenüber fremden Menschen. Also dieses Familiensystem formt dann eben mit das Verhalten des Hundes. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich erlebe das ständig und sehr, sehr häufig und ich höre ganz oft Berichte davon. Und ganz, ganz, ganz spannend ist es auch, wenn ich jemanden frage, was weiß ich, der Hund ist aggressiv den Nachbarn gegenüber. Am Zaun flippt der völlig aus, der kriegt sich überhaupt gar nicht wieder ein. Und dann frage ich so, und wie findest du die Nachbarn? Ja, scheiße, die sind total blöd. Und sagst du denen das? Hast du dich abgegrenzt? Hast du denen gesagt, dass sie sich über deinen Hund nicht auslassen sollen oder dass du deine Beete so gestalten möchtest, wie du das möchtest und dass du ja auch, ne? Nein, das ginge mit denen nicht, mit denen kann man sich nicht verständigen. Nee, das ist viel, das kann ich nachvollziehen. Aber der Hund tut es. Der Hund drückt es aus. Und dann ist der Hund der Symptomträger, aber nicht der Verursacher. Auch ihr seid da nicht schuld, sondern ihr lebt etwas, nämlich dass ihr sagt, ich kann mich da nicht abgrenzen, ich darf das nicht tun, ich bin in dieser Atmosphäre gefangen, die ich kennengelernt habe von 0 bis 7. Und Gegenwehr war Liebesentzug, Ignoranz, also Ausbleiben von Fürsorge, Ausbleiben von, ich kann mich identifizieren, ich gehöre dazu. Und wenn ich als Kind oder als Welpe nicht dazugehöre, wenn ich ignoriert werde, wenn ich sozusagen Gefahr laufe, das System zu verlieren, dann nehme ich lieber das blödeste, beschissenste, schwierigste System als gar keins, weil das ist lebensbedrohlich. Kinder und auch kleine Hunde tun alles, um irgendwie im System zu verbleiben, weil es ihr Überleben garantiert. Und wenn das frühe Erfahrungen waren, dass ich viel investieren, ich musste das liebe Kind sein, ich musste gute Noten schreiben, ich muss immer eine anständig, was weiß ich, es gibt so viele Wenn-Dann-Geschichten und Wenn-Dann-Erlebnisse. Es ist vielleicht heutzutage nicht mehr so, dass man immer die, ne, ich wurde noch auf saubere Fingernägel und so kontrolliert, das ist, glaube ich, heute nicht mehr so zum Glück, aber dafür gibt es andere Wenn-Dann-Geschichten. Und auch die sind heute noch gang und gäbe und sehr häufig ist es heute so, dass Kinder wie kleine Erwachsene behandelt werden und ganz viele Entscheidungen treffen sollen, die sie auch total überfordern. Das ist nicht immer so, um Himmels Willen, das meine ich nicht. Ich meine es nur beispielhaft. Und es ist ja im Allgemeinen auch so, dass Eltern ihr Allerbestes tun, nur sie bringen eben auch ihre Geschichte mit. Und diese Geschichte, diese Herkunftsfamilie, diese genetischen und epigenetischen und erfahrungsbedingten Erlebnisse, diese Muster, diese Beziehungsmuster, die sich daraus entwickeln, die beeinflussen alles Weitere. Noch ein Beispiel zur Herkunftsfamilie. Wir können vielleicht davon ausgehen, ein erwachsener Mensch sucht sich einen starken, unbeugsamen, beschützenden Hund. Und man denkt so, warum brauchst du so einen Hund? Das ist doch total anstrengend. Eigentlich leidest du auch darunter, dass der Hund ständig vor dir hermarschiert und dir die Straße freiräumt. Aber dieser starke, unbeugsame und beschützende Hund kann eventuell die Ohnmachtserfahrung aus der eigenen Kindheit kompensieren. Wenn ich mich als Kind, ne, Herkunftsfamilie, sehr, sehr ohnmächtig und sehr, sehr schwach und sehr, sehr gebeutelt und sehr, sehr schutzlos gefühlt habe, dann kann es sein, dass ich mir einen Hund suche, der mir genau das gibt. Und man steht da und denkt so, warum hat dieser Mensch jetzt diesen Hund? Warum leiden beide so darunter, dass der Hund stark sein muss und der Mensch nicht stark sein kann oder darf oder sich nicht durchsetzen kann? Und ich rede, was meine ich, nicht abwertend. Es ist dann aber so, dass man vielleicht erfährt, dass immer schon der Wunsch bestand, dass jemand, ein großer Hund, immer an der Seite ist, einem immer Zuflucht und Schutz und Verständnis und somit Bedürfniserfüllung auf der Ebene, ne, oder sozial unterstützt zu sein gibt, weil das früher gefehlt hat. Und das könnte der Mensch vielleicht gar nicht so benennen. Das ist, ich finde vielleicht den Hund toll. Ich nehme jetzt mal, darf ich sagen, hatte selber Ridgebacks, ich nehme jetzt mal so einen großen, starken Ridgeback. Die sind ja nicht immer einfach. Das sind fantastische Hunde, ich liebe sie sehr, aber sie sind eben sehr häufig stark, unbeugsam und beschützend. Und es kann sein, dass man das Gefühl hat, mit dem an der Seite kann mir nichts passieren. Dass er andere Hunde essen will, dass er irgendwie die Rehe jagt, okay, ist blöd, aber mir kann nichts mehr passieren, weil dieser Hund beschützt mich. Und das ist gar nicht eine bewusste Entscheidung, weil ich vielleicht gar nicht reflektiert habe, dass ich in meiner Herkunftsfamilie ohnmächtig war und hilflos war. Und ich verstehe gar nicht, dass die Ermächtigung, die mir dieser Hund gibt, meine Ohnmachtserfahrung aus der Kindheit kompensieren lässt. Das muss kein bewusster Vorgang sein. Und es ist auch nichts, was böse, schlecht oder falsch ist, sondern wir alle sind unsere Geschichte. Wir können versuchen, daraus auszusteigen, beziehungsweise löschen können wir es nicht, aber wir können damit etwas tun. Und da kommen wir auch noch hin. Aber erstmal können wir uns vielleicht merken, viele Hunde übernehmen Rollen in ihrer Menschenfamilie, die bereits in der Kindheit ihres Menschen geschrieben wurden. Und der große, starke, beschützende Hund, den man sich in der Kindheit gewünscht hat, wenn bei den Eltern wieder furchtbarer Streit war und es so laut war und man sich eigentlich nur verkriechen wollte und Angst hat, hatte in diesen Streit zu geraten und Partei ergreifen zu müssen. Als Beispiel. So. Viele Hunde übernehmen Rollen in ihrer Menschenfamilie, die bereits in der Kindheit ihres Menschen geschrieben wurden. Und das ist etwas, wenn wir diesen Blickwinkel einnehmen können, dann können wir vielleicht so manches Problem, in Anführungszeichen, so manches Verhalten unseres Hundes erstens verstehen, zweitens annehmen und drittens anfangen, gemeinsam damit etwas zu tun. Weil es dann nicht mehr nur darum geht, den Hund zu biegen oder mich zu biegen im Sinne von, ich muss ein konsequenterer, besserer, dominanterer, durchsetzungsstärkerer, immer führender Hundemensch werden. Ich höre vielleicht dann auf, an uns herumzubiegen und in Kleinkrieg mit uns zu gehen und kann bemerken, okay, wir sind entweder Schlüssel und Schloss, ne? Ich fühle mich nicht ermächtigt und mein Hund ist ermächtigend, oder wir sind gleich, wir kämpfen füreinander und miteinander oder ne, wir tun andere Dinge. Also vielleicht ist es so, dass wir dann verstehen, dass die Persönlichkeit Mensch auf die Persönlichkeit Hund trifft und da das Schlüssel-Schloss-Prinzip entstehen kann. Wir ersetzen uns das, was uns fehlte. Wir sind gegenteilig. Oder wir sind gleich und gleich, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ähnliche emotionale und, ja, ich sag mal, Wahrnehmungsqualitäten daraus gewonnen haben, weil unsere Geschichte sich ähnelt. Denn auch bei Hunden ist es so, die ersten 8 Wochen, die Herkunftsfamilie des Hundes ist persönlichkeitsbildend. Natürlich Genetik, Epigenetik, Temperament, frühe Erfahrungen, vorgeburtliche Erfahrungen und so weiter. Aber eben auch das, was dann passiert und wie ich mich erlebe als Hund mit meiner Mama, mit dem Züchter und mit meinen Geschwistern. Und wenn ich das kleine arme Püpschen bin, was, ne, und vielleicht der 9., 10., 11. Welpe und zu wenig Milch da war, und zu spät zugefüttert wurde oder aus einem Ring zugefüttert wurde und nur die Kräftigsten wirklich ganz doll viel bekommen haben, dann komme ich mit einem Defizit in der Bedürfniserfüllung in meine aktuelle Familie und habe das mitgeschleppt. Ich werde vielleicht ressourcenaggressiv. Oder ich habe ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, einen Menschen, der so machtvoll ist und so stark unbeugsam und beschützend wird, dass ich mich dem total unterordne und mich in eine Abhängigkeit begebe, als Hund natürlich nicht selbst gewählt, und gar nicht entwickle, dass ich selber mich ermächtigen kann und dass ich selber Autonomie entwickle, weil ich Angst habe, in dem Moment, wo ich selber ein bisschen unabhängiger werde, und es sind ganz häufig Hunde, die es nicht ertragen, dass man sich von ihnen entfernt, dass sie haben Kontrollverlust und sie haben Angst zu verlieren, also den Menschen, der sie endlich ermächtigt und der Mensch, der ihnen, stark unbeugsam und beschützend für sie eintritt, dass sie den verlieren und die haben halt ein großes Problem, allein zu bleiben zum Beispiel. Und die haben sich dann Schlüssel-Schloss gesucht. Oder eben gleich und gleich. Und es ist tatsächlich so, dass sehr viele Menschen und sehr viele Hunde, wenn die fragt, wie habt ihr euch gefunden, warum hast du den genommen? Ja, wir sind uns begegnet und das war's. Und das ist ja auch in Ordnung. Es darf ja knistern. Und es darf ja eine Intuition sein. Es darf ein Bauchgefühl sein. Ich muss immer ein Bauchgefühl für meine Hunde haben. Wenn der Bauch nicht sagt, ja, dann sind wir uns emotional nicht so nahe. Nur ich reflektiere eben inzwischen und überleg mir, was in dem Hund ist das, was ich, ne? Ich weiß, was ich an den Ridgebacks toll fand. Ich fand dies wenn man die Beschreibung liest, die sind so unbestechlich. Das fand ich total toll. Beschützend, war nicht so, aber unbeugsam und unbestechlich. Das ist so ein bisschen diese Beschreibung des Ridgebacks. Und ich fand es grandios. Ich finde es auch immer noch toll. Und das ist so, ich habe jetzt meine Gründe, warum ich jetzt keine Ridgebacks mehr habe. Mein Leben hat sich verändert. Aber ich habe mir überlegt, warum und was in mir wollte diese Hunde? Und was haben wir? Wir haben ein bisschen gleich und gleich. Ich hatte ja mehrere. Und wir haben aber auch ein bisschen Schlüssel-Schloss-Prinzip gehabt. Natürlich ist jede Persönlichkeit einzigartig und auch zwei Hundepersönlichkeiten, die ich nacheinander habe, können der eine Schlüssel Schloss sein und der andere gleich und gleich. Aber es gibt etwas, was uns verbindet, was uns in ein System bringt. Und dieses System ist beeinflusst, also das, was jetzt in unserem aktuellen Familiensystem ist, wenn unser Bauch mitentscheiden darf, ist etwas, was eventuell, wenn nicht reflektiert und integriert, Beziehungsmuster der ersten Jahre abbildet und man sich verbrüdert und verschwestert, sich gleich und gleich trifft und gleich findet und sich daraus dann eben aber auch die entsprechenden Ideen entwickeln. Und es gibt eben die Symptomträger und es gibt die Ursachen. So. Ich finde dieses Bild der Symbiose immer so passend. Es gibt Menschen, die mit ihren Hunden symbiotisch leben, wir gegen den Rest der Welt. Und es gibt eben die Idee, und das wäre dann Schlüssel-Schloss, starker Hund stützt einen Menschen, der sich als schwach empfindet. Also der empfindet sich als schwach, der ist es wahrscheinlich gar nicht. Oder umgekehrt, stark empfundener Mensch stützt schwachen Hund. Auch das gibt es, das ist Schlüssel-Schloss. Aber man gibt sich etwas und in der Begegnung mit dem anderen, in der Verbindung mit dem jeweils anderen, findet man etwas, was einem, ja, was einen entweder fordert, unterstützt und oder eben, wenn man sich ein Gegenüber sucht, was zum Beispiel dann eben Symptomträger ist für etwas, was ich nicht äußern kann, ne, wenn es darum geht, dass der Hund kompensiert, was ich nicht tun kann, ne, zum Beispiel die Sache eben mit der Aggression, die der Hund nach außen zeigt und was ich mich niemals trauen würde, dann ist eben der Punkt, dass das Nähe sein kann. Wenn man sich ehrlich selbst gegenübertritt, kann das eine sehr große Nähe sein. Und es kann aber auch gleichzeitig eine unendliche Last sein, weil ich immer wieder in Konflikten bin. Mein Hund tut etwas, was ich eigentlich zutiefst nachvollziehen kann. Am liebsten würde ich auch zu vielen, die mir begegnen, dann vielleicht sagen, ach Mensch, halt die Klappe. Das würde ich aber nie tun. Mein Hund tut es aber. Und ich bin immer in dem Zwiespalt, in dem Konflikt, sage ich es jetzt meinem Hund oder sage ich es dem Gegenüber? Für wen trete ich ein? Und was ist das? Wo finde ich mich da? Und das bringt uns zur nächsten Frage. Und was ist eigentlich mit den Nachbarn? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich erlebe das so häufig, dass Menschen oder der Familie, die haben einen Hund und eigentlich sind die mit ihrem Hund ganz innig und eigentlich ist das, passt man auch vom Temperament her gut zusammen. Und die haben aber das Gefühl, immer wenn ich auf die Straße gehe, ist Spießrutenlauf und der Nachbar sagt, warum kann er denn immer noch nicht an der Leine gehen? Bellt er ja jetzt immer noch so, gehen Sie auch mal zur Hundeschule, ich kann Ihnen auch mal was zeigen. Irgendwie so. Und es ärgert und es piekst und es brennt und es entwickelt sich ein Meideverhalten und es fängt an, dass man schaut, wann geht der Nachbar, da gehe ich nicht. Oh, er schneidet Hecke, ich lasse meinen Hund nicht raus in den Garten. Und die Frage ist, warum ist denn das so? Warum ist mir der Nachbar denn nicht egal? Warum kann ich nicht anderen gegenüber sagen, du kümmere dich um deinen eigenen Kram? Ich finde es prima, dass mein Hund bellt. Das gehört so. Ich habe jetzt Hütehunde, die bellen ständig. Und ich weiß nicht, ob ihr mir das glaubt, aber das gehört so. Und ich bin auch nicht bereit, mir da ein unerzogene Hunde-Etikett anzukleben. Das sind Hütehunde, die sind dafür gezüchtet, auch auf die Schafe aufzupassen, zu melden, wenn da was kommt. Das tun sie. Sie hören irgendwann auch wieder auf. Sie sind auch nicht gefährlich, aber sie sind halt sehr deutlich in ihren Äußerungen. Im Negativen und im Positiven. Es sind sehr fröhliche Hunde, die haben, naja, ein Teil von meinen vier Hunden hat auch Humor, ein Teil nicht so, aber die sind großartig, inklusive Bellen. Das ist doch sowas von egal, eigentlich. Aber es fällt vielen Menschen unglaublich schwer. Oder sich in der Familie, erinnert euch vielleicht an den Weihnachtspodcast, wo es, ich glaube, es ging um Onkel Karl. Und es geht darum zu sagen, nein, mein Hund wird nicht angefasst. Und es ist für viele Menschen wirklich, viele Menschen mit entweder niedlichen oder sehr hübschen Hunden, ein unglaubliches Drama, weil es für sie eine Wahnsinnsherausforderung ist, den anderen Menschen sagen, nimm die Finger weg, der will nicht angefasst werden. Und dann ist die Frage, warum? Und was ist mit den Nachbarn? Und da ist es wieder. Wir wiederholen die Beziehung und Abhängigkeitsmuster der Familie, der Herkunftsfamilie. Wir waren klein und nur wenn wir lieb und brav und anständig waren, nur dann haben wir vielleicht die Zuwendung, die Fürsorge, die Aufmerksamkeit, die Versorgung bekommen, die wir benötigt haben. Das heißt, unsere Erfahrung mit Beziehung war, immer brav sein, People-Pleaser. Und dann sagt mein Hund, ich bin aber kein People-Pleaser. Habe ich, ne, Schlüssel-Schloss, der sagt, was ich nicht sage. Und ich habe aber gelernt in meiner Kindheit, ich muss aber People-Pleasen. Ich darf keinen Konflikt eingehen. Konflikt mit anderen ist gefährlich. Konflikt setzt mich eventuell Ignoranz, Missachtung, Abwertung. Mit ganz, ganz, ganz schlimm ist Familienausschluss. Das ist also, das ist eine Todesdrohung im Prinzip für ein Kind. Das setzt sich dem aus. Und das habe ich bis in die kleinste Faser meines Systems, also bis in die Zelle gelernt. Und das Ding ist ja, Stress, Anspannung setzt sich übers Nervensystem bis in jedes Organ fort. Unsere Organsysteme, also Leber, Herz und so weiter, Magen, das könnt ihr euch alle vorstellen. Wir kennen alle Stressdurchfall bei Hunden. Unser Stress und der Dauerstress, den wir vielleicht in der Herkunftsfamilie hatten, das haben die ja nicht böse gemeint. Aber gut gemeint ist ja nie immer gut gemacht. Das hat sich vielleicht so sehr in jede Zelle unseres Körpers gefressen, inklusive Organe, inklusive Nervensystem, dass wir auf den Hauch einer scheinbar erfolgten Kritik, vielleicht macht der Nachbar sich total ins Häuschen, sagt, das ist so lustig, die regt sich immer so auf, finde ich total witzig. Ich meine das ja gar nicht so. Kann sein. Kann auch sein, dass er einfach ein Arsch ist. Auch das kann sein. Trotzdem reagieren wir auf das, was der sagt oder was Onkel Karl sagt oder wer auch immer, mit Stress. Weil etwas in unserem System sagt, du darfst nicht Gegenwehr leisten. Du darfst dich nicht in die Gefahr des Verlustes, der Abwertung, des ignoriert werden, ist eine grauenvolle Strafe, bringen. Das würde dein Wohlbefinden gefährden. Und gleichzeitig möchtest du aber hinter deinem Hund stehen. Das ist so gemein. Ich werde auf meine eigenen Beziehungsmuster zurückgeworfen und gleichzeitig möchte ich eigentlich meinem Hund sagen, ich stehe hinter dir oder vor dir und du bist gut, so wie du bist. Also was wir damit tun können, ist, dass wir anfangen zu reflektieren. Und ich würde das nicht alles an einem Tag machen. Ich sage euch nur mal so ein ganz paar kleine Dinger, die man sich überlegen könnte. Und das macht man ganz entspannt an einem Tag, wo es wirklich schönen Sonnenschein hat und man richtig gut drauf ist, fragt man sich mal, vielleicht habe ich eine Idee, was musste ich investieren, damit meine Beziehung zu meiner Herkunftsfamilie oder zu meiner Familie, ja, ich sage jetzt mal friedlich, bedürfniserfüllend, erfolgreich, kommunikativ, also sozial war. Welche Beziehungsmuster sind entstanden und welche wohl beim Hund? Was weiß ich denn über den Hund? Und das ist für einen Tag eine völlig ausreichende Frage und die muss man sich auch nicht stellen. Das hier sind nur Ideen und Vorschläge und ich würde mir die auch nur stellen, wenn ich weiß, heute ist ein guter Tag. Und ich habe mich schon mal in meinem Leben mit dieser Herkunftsfamiliengeschichte so ein bisschen beschäftigt, weil sonst ist es vielleicht ein Sprung ins nicht nur kalte Wasser, sondern ins Eiswasser. Das wäre nicht so schön. Und was ich mich auch fragen kann an einem ebenso guten Tag ist, wer ist hier eigentlich Symptomträger? Bin ich Symptomträger, weil mich das vom Nachbarn immer noch triggert und mein Hund sagt, ist mir doch egal, eigentlich? Oder ist mein Hund der Symptomträger und äußert etwas, was ich nicht äußern kann? Also, und wer oder was ist der Auslöser, die Ursache für diese Symptome? Ist das wirklich der Nachbar oder ist der Nachbar der Trigger für Onkel Karl, den ich als Kind zu Weihnachten ertragen musste oder sowas in der Art? Also der Mörder ist nicht immer der Gärtner, es kann auch mal der Onkel Karl gewesen sein, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Aber sich zu fragen, woher kommt denn das und um wen geht es denn da gerade? Wenn ich kritisiert werde von meinem Nachbarn oder irgendjemand im Hundeverein oder in der Hundeschule und ich gehe eigentlich an die Decke oder ich ziehe mich total zurück und bin absolut aus der Fassung geworfen, dann ist die Frage, woher kenne ich das? Wer hat mir dieses Gefühl eigentlich vermittelt? Wer hat mich früher eventuell so aus der Fassung gebracht? Warum war das? Und wenn das die Pädagogin im Kindergarten war? Ich habe ja so ein paar Lehrer gehabt, die mich so richtig aus der Fassung gebracht haben. Die haben in mir so einen Widerstand begründet. Ich habe überhaupt nichts gegen Lehrer, aber meine Lehrer waren zum Teil wirklich, pädagogisch nicht so hochwertvoll. Können sie nichts für, haben sie wahrscheinlich nicht gelernt. Da ist man heute weiter. Aber wenn ich rausgefunden habe, wer ein Symptomträger ist, dann kann ich mich fragen, was oder wer ist der Auslöser, die Ursache für dieses Symptom? Und dann kommt etwas, und da sind wir dann ein bisschen am Ansatz, am Anfang, am Beginn, an dem Nichtlicht am Ende des Tunnels. Ich will nicht zu viel sagen, aber das Thema Abgrenzung ist etwas, was so wahnsinnig schwierig ist, weil wir eben uns immer wieder in so einer kindlichen Rolle befinden und immer wieder zurückgeworfen werden. Wenn ich aber erkannt habe, okay, Ich war 5 und im Kindergarten wurde ich immer vorgeführt und musste immer das und das tun oder das und das hat nicht geklappt oder Papa hat immer gesagt, wenn du das nicht hinkriegst, dann kannst du ja gar nichts oder wie auch immer. Dann, wenn ich das erkannt habe, in einer Sekunde und in einem Tag und in einem Zustand, in dem es mir gut geht, wo ich vielleicht auch mit netten Menschen umgeben bin, weil solche Fragen muss man sich vielleicht gar nicht immer alleine stellen. Wir wollen uns ja nicht in Abgründe stürzen. Aber wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch sagen, ich bin aber jetzt und ich bin aber hier und ich bin aber heute. Und mein Hund ist jetzt und mein Hund ist vielleicht ein Symptomträger oder ich bin ein Symptomträger. Aber die Ursache, der Verursacher, der ist doch ein ganz anderer. Und deswegen kann ich jetzt sagen, es ist vorbei. Ich mache das wohl nicht mehr mit. Und das kann sein, nur dieses sich abgrenzen gegenüber den Ansprüchen oder der Kontrolle durch andere, dass ich beginne mir zu sagen, ich darf das, mein Hund darf das, mein Hund darf bellen. Und wenn mir der Nachbar kommt und er sagt, bitte immer noch, sagt, mein Hund darf bellen. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Das ist, ich gestatte es mir. Ich darf das. Ich darf, was darf ich denn? Ich darf mich von meinem Hund durch die Gegend ziehen lassen. Und es ist völlig egal, warum der das tut. Ich darf das aber, es ist meine Entscheidung. Und ich entscheide für meinen Hund, was wir dürfen. Mein Hund darf bellen, mein Hund darf sich nicht anfassen lassen wollen, mein Hund darf anderen Hunden gegenüber sein Spielzeug verteidigen, mein Hund darf andere Hunde nicht mögen. Mein Hund darf das, ich darf das auch. Ich muss nicht jedem gefallen. Und ich muss mich, und das ist ganz, 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 ganz wichtig, ich muss mich nicht rechtfertigen. Wenn ich entscheide, ich darf das, wir alle sind für uns selber verantwortlich und für unsere Kinder und unsere Hunde, aber erstmal auf jeden Fall für uns selbst. Also ich darf etwas. Ich darf etwas doof finden. Ich darf etwas ablehnen. Ich darf Nein sagen. Ich darf ulkige Dinge tun. Ich darf im quietschbunten Outfit im Regen über die Straße hüpfen und aussehen wie ein Kanarienvogel. Völlig egal. Ich darf das. Und mein Hund, für den ich die Verantwortung trage, genau wie für mein Kind, mein Hund darf das auch. Solange mein Hund niemanden gefährdet, solange ich niemanden gefährde, darf mein Hund das. Mein Hund darf bellen. Wenn mein Hund länger bellt als eine Stunde pro Tag, das ist, glaube ich, das, was erlaubt ist, darf der das. Und dann fange ich nicht an zu sagen, ja, wir üben noch und ja, und ich achte ja auch drauf und ich versuche ja auch schon, ich bin ja auch schon in der Hundeschule und ja, ich danke Ihnen, dass Sie so geduldig sind. Nee, mein Hund darf das. Mein Hund darf andere doof finden. Wir müssen ja nicht sagen, ich verstehe, dass mein Hund sie doof findet. Das wäre vielleicht ein bisschen dolle. Aber mein Hund darf das. Und übrigens, ich bin gut genug. Ich bin gut so, wie ich bin. Und mein Hund ist auch gut so, wie er ist. Das ist vielleicht etwas, was ich gar nicht nach außen sage, weil das klingt ein bisschen wie verzweifelt. Das ist aber etwas, was wir uns sagen dürfen. Wir messen uns doch immer. Wir haben jetzt in einigen vorangegangenen Podcasts darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe darüber gesprochen und ihr habt netterweise zugehört, dass wir in dieser blöden Bewertung so oft festhängen. Und das ist toll, gleichzeitig, wenn ich nicht lobe, beinhaltet es nicht gut genug. Und deswegen sage ich nicht, ich bin gut genug, sondern ich bin genug. Mein Hund ist genug. Und das muss ich erstmal mir sagen, raus aus der Abwertung. Wenn ich das nicht schaffe, dass mein Hund nicht mehr bellt, dann bin ich keine gute Hundeerzieherin. Wenn ich es nicht schaffe, dass mein Hund zu jedem freundlich ist, dann bin ich keine gute Hundeerzieherin. Wenn ich es nicht schaffe, meinem Hund Führung zu geben, ne, und mein Hund nicht immer an mir orientiert ist, dann bin ich keine gute Hundehalterin. Wenn, dann Beziehung, passiv-aggressiv, das ist etwas, wenn wir in diesen Mustern funktionieren, dann wiederholen wir etwas. Brauchen wir nicht. Brauchen wir einfach nicht. Wenn ich mir sage, ich bin genug, nicht gut genug, nicht schlecht genug, ich bin einfach genug, ausreichend, das ist alles okay. Ich bin nicht besonders gut, bin ich nicht. Ich bin aber auch nicht besonders schlecht. Es gibt einige Dinge, kann ich super, andere kann ich nicht so gut. Völlig normal. Ich bin genug. Mein Hund ist genug. Meine Hunde sind großartig. Die brauchen nicht gut zu sein. Die sind als einzelne Person fantastisch. Ich liebe sie. Ich würde alles für sie tun. Das sehen andere nicht so. Aber mein Hund ist genug für mich, in meinem System. Ich bin genug. Meine Hunde sind genug in meinem System. Und wenn ich das geschafft habe und mir das gestattet habe, ich darf das, mein Hund darf das, dann kommt der Punkt, wo ich auch Regeln aufstellen darf. Ne? Wir denken an Onkel Karl zu Weihnachten. ne, oder wer auch immer das ist, Opa Ernie oder Tante Emma, ich darf Regeln aufstellen. Wenn mein Nachbar meinen Hund blöde anmacht und immer so, oder so, erkennt ihr vielleicht Leute, die dann da stehen, büff, büff, ne, wie spielst du denn, büff, büff, also den Hund zu verarschen, dann stelle ich Regeln auf. Und das kann sein, dass ich sage, sie hören sofort auf, meinen Hund zu veräppeln. Was wollen sie denn tun, wenn nicht? Dann fange ich an, sie zu veräppeln. Also, das ist dann schon ein bisschen härter, ich weiß. Aber ich darf Regeln aufstellen. In Bezug auf meinen Hund und in Bezug auf mich darf ich Regeln aufstellen. Wenn ich das nicht schaffe, das ist total in Ordnung. Ich muss das nicht machen. Wenn mein Nachbar so ist, dass ich sage, okay, das schaffe ich nicht, dann bleibe ich bei meinem Hund, darf das. Und gehe dann rein mit meinem Hund. Aber mein Hund darf das. Ich darf das. Ich darf mich dann, wenn ich Abgrenzung nicht aktiv, also jemand anderen distanzieren kann, also den zurücksetzen, dann darf ich mich da rausnehmen und sagen, gut, dann gehen wir rein. Mein Hund darf das. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Tschüss. Ne? Also wenn das Regeln aufstellen wehtut, wenn ihr das Gefühl habt, das geht in eurem System nicht, das geht in dem, was ihr früher erfahren habt, ist das ein Schritt zu groß. Das ist total in Ordnung. Aber bitte, bitte, bitte rechtfertigt euch nicht. Das Fiese ist ja, wenn Menschen merken, dass wir uns rechtfertigen. Wir sagen, ja, ich bin ja auch schon überhaupt. Und es gibt auch so die Menschen, die sich dann von jedem, den sie treffen, der ihnen Hilfe anbietet und Beratung anbietet, beraten lassen, dann versuchen, das alles zu machen. Und sich dann beim nächsten rechtfertigen, dass sie das gemacht haben, weil derjenige ihnen das gesagt hat, dann ist das sind People Pleaser und das ist nicht böse, das ist nicht schlecht, das ist der Versuch, eine Lösung zu finden an einer Situation, die früher ausweglos war. Aber heute ist sie das nicht. Ihr dürft das, euer Hund darf das. Ihr seid genug, euer Hund ist genug. Rechtfertigt euch nicht. Wenn ihr das mit den Regeln nicht schafft, dann nehmt euch raus aus der Situation. Wir sind alle nur Menschen. Die Hunde sind mit Regeln gut. Die setzen die ziemlich gut um. Aber wir sind nicht so gut wie Hunde. Das ist, wenn wir bewerten wollen. Also wir sind nur Menschen. Und das ist okay. Aber rechtfertigt euch bitte nicht. Und grundsätzlich, dein Bedürfnis und das Bedürfnis deines Hundes sind immer berechtigt. Die sind nicht falsch. Bei Bedürfnissen geht es darum, dass ich etwas brauche. Die Frage ist, was brauchen wir? Was brauche ich für meinen inneren Frieden, für mein Wohlbefinden? Was braucht mein Hund für seinen inneren Frieden und sein Wohlbefinden? Die Frage nach dem Bedürfnis ist nicht, was willst du? Willen kann sein, dass ich sage, ich will, dass du das und das tust. Dann kann mein Gegenüber sich überlegen, ob es das zufällig auch will und es dann tun oder wenn es das nicht will, das lassen. Wenn ich mein Bedürfnis äußere, wenn ihr euer Bedürfnis äußert, wenn euer Hund euer Bedürfnis äußert, dann ist es etwas, was ihr braucht, was euer Hund braucht. Und das hat immer Recht. Natürlich nicht auf Kosten der anderen. Ne? Ihr denkt an das Thema Begrenzung. Unsere Grenzen sind da, wo sie die Bedürfnisse und die Rechte des anderen beschneiden. Aber erstmal haben meine Bedürfnisse eine Berechtigung und die meines Hundes natürlich auch. Also insgesamt, quält euch damit nicht. Tut nichts, wo ihr das Gefühl habt, okay, das wäre für mich eine Konsequenz, ne, wie das mit den Regeln und dem Nachbarn, der so ganz doof ist. Quält euch damit nicht, aber hört auf euch zu rechtfertigen und erlaubt euch etwas. Ja, das ist etwas, was ich euch gerne mitgeben würde. Und ich möchte euch auch sagen, dass das alles nur Ideen und Vorschläge sind. Das sind alles nur Anregungen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass oh Gott, das ist mir viel zu viel. Wir können uns auch mal für ein Zoom verabreden und können ein Coaching machen. Dann kann man sich damit ein bisschen näher beschäftigen. Ihr könnt es aber auch ganz, ganz einfach bleiben lassen und sagen, mein Gott, hat die wieder viel erzählt. Das ist auch in Ordnung. Das sind nur Ideen, das sind nur Gedanken, das sind nur Vorschläge, die ich mache. Und bitte, bitte, wenn ihr davon etwas tun wollt, tut es, wenn ihr euch danach fühlt. Nicht, wenn ihr eh schon einen schwierigen Tag hattet. Sich dann noch zu hinterfragen und dann noch zu überlegen, warum mache ich das denn jetzt wieder und warum war mein Hund und wer ist hier eigentlich Symptomträger und so weiter. Nein, das tun wir nicht. Wenn ihr in Reflexion geht, dann ist das etwas sehr Wertvolles und es sollte etwas sein, was ihr in einer Situation macht, in der ihr euch gut und sicher fühlt. Vielleicht auch in einem Gespräch mit einer guten Freundin, einem guten Freund, jemand, Partner, Partnerin, der euch nahe steht, dass ihr das Gefühl habt, ihr steht da nicht vor euren Beziehungsmustern und habt das Gefühl so, ach du Scheiße, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wollen wir nicht, das braucht ihr nicht. Und wenn ihr das Gefühl habt, das ist für euch nicht der Schritt, dann müsst ihr euch auch dafür nicht rechtfertigen. Ihr dürft Nein sagen. Euer Hund darf das auch. Und das ist das, was ich jetzt euch so mitgeben wollte. Wenn du dich intensiv mit den frühesten Erfahrungen von Hunden beschäftigen und sie körpertherapeutisch daran unterstützen möchtest, diese eventuell traumatischen Erlebnisse heilsam in ihre Persönlichkeit zu integrieren, dann möchte ich dir die Ausbildung zum Motokinogogik-Coach empfehlen. Da geht es darum, dass man anhand von Bewegungen bei Hunden ihre Geschichte erkennen kann. Und so erstaunlich das klingt, ist es tatsächlich so. Man kann durch Behandlung, also im Sinne von Anfühlen des Hundes, in das Gewebe hineinfühlen und in der Beobachtung von Bewegungen erkennen, was für Erfahrungen Hunde wahrscheinlich gemacht haben. Und wir können, und das ist ganz toll, wir können beim Hund ja nun nicht Gespräche führen. Wir können aber über körpertherapeutische Möglichkeiten und natürlich bestimmte Selbstwirksamkeitserfahrungen und so weiter und bestimmte im Notfall auch traumatherapeutische Maßnahmen, können wir Hunden helfen, das, was sie erlebt haben, in ihre Persönlichkeit zu integrieren. Das heißt nicht löschen, sondern es zu einem Teil des Lebens zu machen, der dazugehört, aber nicht schmerzhaft ist. Und das ist etwas, was wir im Motokinogogik-Coach lernen. Und der nächste Jahrgang am Institut für Kynogogik beginnt im Juni 2026. Alle Infos dazu findest du auf unserer Website www.kynogogik.de. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn und teile ihn gern mit deinen Hundefreundinnen. Empfiehl uns weiter und lass uns ein Feedback oder Like da. Du findest ihn überall dort, wo man Podcasts hören kann. Bis zum nächsten Mal. Deine Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynogogik-Podcast mit Karin Jansen.